SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Was ist denn da so komisch, Wolfram Wessels?
Wir sind nur fröhlich, Christine Werner. Oje, du Fröhliche, war das Thema auf dokublog.de.
Und da gab's echt was zu lachen?
Na, nicht wirklich. Aber hör selbst, auf Spur 1.
Spur 1.
Auf Spur 2.
Spur 2.
Geht es um Frauen in den Medien. Auf der nächsten.
Spur 3.
Um neue Hörspielproduktionen. Und auf Spur 4.
Spur 4.
Darum, dass das Hörspiel eigentlich auf den Hund gekommen sei. Was mehr als ein Gerücht ist. Dessen jüngstes.
Spur 5.
Stellen wir auf Spur 5 vor.
Spur 1. Dokublog.
Oh, du Fröhliche. Fliehohr, OCDU, Hohlhuforchidee.
Spur 2, Aufruf.
Postulate, laute Post, Platus Ute.
Bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe Anfang November gab es neben den Wettbewerben um diverse Hörspielpreise auch einen Thementag mit dem Titel Frauen im Ausschnitt, wie weiblich ist der Kulturbetrieb? Dabei gab es nicht nur, wie bei derartigen Veranstaltungen sonst üblich, Referate und Diskussionen. Es wurde auch ein Schlussdokument beschlossen, die Karlsruher Postulate. Was es damit auf sich hat, möchte ich jetzt mit Anja Mauruschat besprechen. Sie ist Literatur- und Medienwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Radio und Radiokunst. Hallo.
Hallo.
Anja Mauruschat, Sie haben den Eröffnungsvortrag gehalten und Hörspiele dem Bechtel-Test unterzogen. Was ist denn das für ein Test?
Also der Bechtel-Test ist kein wissenschaftlicher Test, muss man dazu sagen. Er ist eigentlich so eine Art Faustregel. Dieser Test geht zurück auf einen Comicstrip von der US-amerikanischen Comiczeichnerin Alison Bechtel, den sie 1985 in ihrer Reihe Dykes to Watch Out for, also bemerkenswerte Lesben auf Deutsch, veröffentlicht hat. Dieser Comicstrip heißt The Rule, die Regel. Und darin sind zwei Frauen zu sehen, die ins Kino gehen wollen. Und die eine sagt zur anderen, ja, aber ich zahle nur Geld für einen Film, wenn er drei Anforderungen erfüllt. Und das ist erstens, dass in dem Film mindestens zwei Frauen vorkommen, die zweitens miteinander reden und drittens auch noch über etwas anderes als einen Mann.
Das ist ja schon erstaunlich. Und wie schneiden da die Hörspiele ab im Vergleich? Das war ja jetzt auf Film bezogen.
Es gibt für das Hörspiel keine expliziten Studien zur Geschlechterdarstellung. Deswegen muss man auf andere Studien zurückgreifen, die existieren. Mhm. Was das Hörspiel anbetrifft, habe ich halt diese Studienergebnisse genommen und sie mit dem Bechtel-Test dann angewendet auf einerseits den Hörspielpreis der Kriegsblinden und andererseits den Deutschen Hörspielpreis der ARD, den diesjährigen Wettbewerb. Und habe, was zum Beispiel den Hörspielpreis der Kriegsblinden anbetrifft, den es ja jetzt seit 68 Jahren gibt. Und das Interessante ist, dass dort innerhalb von diesen 68 Jahren 53 Mal der Preis an Männer, 9 Mal an Frauen und 6 Mal an gemischte Teams ging. Und beim Deutschen Hörspielpreis der ARD, den es seit 2006 gibt, also der jetzt 14 Mal verteilt worden ist, ist es ein bisschen besser. Aber trotzdem ging der Preis 9 Mal an einen Mann, 2 Mal an eine Frau und 3 Mal an gemischte Teams.
Bedeutet denn, wenn man weibliche Autoren hat, automatisch, dass mehr Hörspiele dann den Bechtel-Test auch bestehen? Denn ich meine auch, männliche Autoren können ja Hörspiele schreiben, in denen Frauen sich miteinander und nicht nur über Männer unterhalten.
Sollte man meinen, dass sie es können. Sie tun es nur leider nicht, wie man zum Beispiel auch an dem Wettbewerb gesehen hat in diesem Jahr vom Deutschen Hörspielpreis. Da waren ja 12 Hörspiele im Rennen, 6 von Männern, 4 von Frauen und 2 von gemischten Team. Und es haben lediglich 3 Hörspiele, die auch alle von Frauen geschrieben wurden, den Bechtel-Test bestanden. Von den Männern hat es dezidiert keiner geschafft. Und das ist auch einer der Gründe, denke ich, oder ein Hauptproblem, dass halt Männer die Welt erzählen und Frauen werden erzählt und leider oft vielleicht so, wie sie Männern gefallen, aber was dann meistens oder leider manchmal auch recht klischeehaft und diskriminierend sein kann.
Sie haben ja nicht nur in Karlsruhe das feministische Klagelied angestimmt, sondern Sie wollten ja auch etwas tun.
Genau.
Und was steht denn in den Forderungen drin? Was fordern Sie?
Also wir haben ganz allgemein angefangen. Wir wollen Parität in allen Lebensbereichen und haben das dann aber natürlich runtergebrochen auf den Kulturbetrieb. Und so fordern wir zum Beispiel paritätische Spielpläne für Hörspiel- und Fernsehprogramme, aber auch im Theater, im Kino, in der Oper. Dann wollen wir, dass im Radio oder in den Massenmedien auch Moderationen und Interview- und Gesprächsrollen zum Beispiel gleich besetzt werden. Da Frauen und Männer gleich viel Rundfunkgebühren zahlen, dann müssten sie natürlich auch entsprechend im Hörfunk oder im Fernsehen repräsentiert sein. Mhm. Ja, und halt auch selbstreflexiv zu sein, also über seine eigenen Vorurteile sich bewusst zu werden.
Ein langer Katalog. Dann sind wir mal gespannt, ob diese Revolution, die Sie dort ja fordern in den Karlsruher Postulaten, ob diese Revolution eintritt.
Lassen wir uns überraschen.
Ja, vielen Dank Anja Mauruschat für das Gespräch, und die Karlsruher Postulate können Sie auch auf dokublog.de nachlesen, und dort finden Sie auch einen Link zu entsprechenden anderen Seiten.
Spur 1, Dokublog.
Weihnachtsmann, machst Wanne hin, manch Hans weint.
Arndt ist überrascht vom Geschenk des Weihnachtsmanns.
Und einer pfeift auf dem letzten Loch.
Mirjam Baumert und Andrea Rothenburg haben die Töne auf dokublog.de geladen.
Genau, mach mal. Okay, ja. Also stell dir einfach vor, du hast jetzt irgendwas gefunden und freust dich darüber.
Oh, ein Bier.
Genau.
Oh, ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Wie schön, ein Schrank.
Warte mal, wir müssen es nochmal machen, weil es ein bisschen zu laut war.
Ja.
Okay, wir machen nochmal.
Oh, wie schön, ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Ein Schrank.
Spur 3, Ausblick.
Mietwohnung. Mutig wohnen in WG ohne Mut.
Morgen startet in SWR 2 Tandem eine neue Serie. Karma, Küche, Bad. Es geht um eine WG in Stuttgart und eine Vermieterin, die mehr Geld haben will. Es klingt zunächst recht unspektakulär, entwickelt sich aber doch rasant. Katrin Zipse, eine der vier Autorinnen, zugleich Dramaturgin und Redakteurin. Was war denn der Ausgangspunkt für diese Geschichte?
Der Ausgangspunkt war tatsächlich ein ganz persönlicher. Ich habe zwei Kinder, die in Stuttgart studieren, und ich weiß, wie angespannt die Wohnungslage da ist. Und ich musste mich einfach schon ganz schön aufregen, wie mit der Mietnot der Studenten und Studentinnen Geschäfte gemacht werden. Mhm. Ganz klar.
Und da hast du dann gleich drei Mitstreiterinnen gefunden, die das Thema auch so brennend fanden. Wie funktioniert das denn, wenn vier Menschen an einer Geschichte rumstricken?
Also sag mal so, es gibt verschiedene Phasen der Arbeit. Bei uns war es so, das ist jetzt kein streng genommen ganz enger Writers Room gewesen. Writers Room bedeutet eigentlich, dass man die ganze Serie gemeinsam schreibt in einem Raum. Das ging bei uns von den örtlichen Gegebenheiten nicht, weil wir alle auseinander wohnen. Aber wir haben uns immer getroffen, um die Geschichte komplett durchzuplanen, also zu plotten. Hatten da viele Treffen, wo wir dann schon die einzelnen Szenen pro Episode festgelegt haben, sodass wir also das ganze Gerüst schon hatten. Und dann ging es darum, die Dialoge zu schreiben. Und da haben sich die drei anderen, also nicht ich, sondern die Alexandra Müller, die Tina Saum und die Claudia Weber, jeweils hingesetzt und einzelne Szenen ausgearbeitet und sich dann auch immer wieder verabredet per FaceTime oder Skype oder so.
Sollen wir noch ein bisschen was mehr zur Geschichte verraten?
Die Geschichte, wie sie jetzt ist, ist so, dass es eben eine Frau, Anfang 50 haben wir sie ungefähr so geschätzt, Aromatherapeutin, sich so ihre Utopie vom sozialen Leben erfüllen will und in ihre Wohnung eben Menschen aufnimmt, die sich eine eigene Wohnung oder sogar ein eigenes Zimmer in Stuttgart nicht unbedingt leisten können. Und durch bestimmte familiäre Verstrickungen gerät sie aber selber in Geldschwierigkeiten, und dann hängt sie einfach die gnadenlose Ausbeuterin raus, kann man so sagen. Aber halt immer mit der Not im Hintergrund, und natürlich gibt es eine ganz schlimme Gegenspielerin.
Reden wir nicht um den heißen Brei rum, Frau Breda. Ich habe ihr Mann ausgeholfen mit einer kleinen Summe. Und jetzt, wo der Lutz sich absetzt hat, da mache ich mir einfach Sorge um mein Geld.
Aha.
Das ist ein Scherz. Frau Briederle, vom Trufflig ist noch keiner reich geworden. Mir redet hier von 800.000 Euro Schulden. Und da sind die Zinsen noch gar nicht eingerechnet.
Ja, aber ich habe kein Geld. Ohne den Lutz kann ich
jetzt sage, so eine Wohnung in Sturm.
Kann ich nicht verkaufen. Ah. Unmöglich.
Wenn der Schnee hochliegt, dann scheiße die Bauer zum Dach raus.
Mhm. Mein Zimmer brennt, das war ein Lichtquell 300.
Unfälle passieren sehr schnell, wenn man sich nicht vorsieht.
Mehr verraten wir jetzt nicht. Nun ist es nicht nur ein inhaltliches Vergnügen, von der Story und den Plots dieser Serie zuzuhören, sondern sie ist auch akustisch sehr opulent und aufwendig produziert worden. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, dass wir mit Kunstkopf aufgenommen haben und das ist eben eine Technik, die ist überhaupt nicht neu. Wie sie funktioniert, werde ich jetzt nicht erklären. Es ist nur einfach so, wenn man es hört, man sollte die Serie unbedingt über Kopfhörer hören und dann hat man ein vollkommen räumliches Hören. Also es ist nicht nur so eine Stereobasis, sondern man hat wirklich das Gefühl, man hört den ganzen Raum. Und mir geht es noch jetzt so, wenn ich bei bestimmten Geräuschen zucke ich immer zusammen und denke, hinter mir geht eine Tür auf, während ich das höre. Und das war eben das Besondere an der Produktion.
Also morgen unbedingt mit Kopfhörer hören, aber man kann es auch so über den Lautsprecher hören, das geht auch. In SWR 2 Tandem, immer um 19.45 Uhr, 9 Folgen, Karma Küche Bad und natürlich als Podcast in der ARD Audiothek und auf swr2.de. Danke, Katrin Zipser.
Danke dir.
Spur 1, Dokublock.
Karussell, Laser, Ulk, alles Kur.
Der Weihnachtsmann hat sich vertan. Dieses Jahr steht deshalb ein kleines Karussell im Fenster.
Doku-Blog-Feature von Mirjam Baumert.
Also ein rundes Kästchen, wo eine Kerze drin liegt. Und dann ist da so ein Stab und so wie beim Karussell sitzt da irgendwie so eine Platte drauf und ein Stern. Und wenn die Kerze brennt, dann dreht sich das und es sind so kleine Sterne so dran gehängt. Das sieht dann da aus wie ein Karussell. Dann geht es los. Dann dreht sich. Ganz schnell sogar. Irgendwie so weihnachtliche Musik.
Niki, wenn du mit den Füßen so machst, das hört man alles.
Ich wollte, dass es gemütlich werden würde und der Weihnachtsmann sich nicht verwechselt. Der hat einen Schrank.
Oh, wie schön.
Einem Freund von uns, der heißt Arndt, gebracht und nicht mir.
Ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Ein Schrank.
Der hat es verwechselt. Eigentlich sollte er es zu mir kommen, glaube ich.
Und wenn der Weihnachtsmann das sieht am Fenster, dann kann er sich nicht vertun.
Nein.
Warum nicht? Weil er es auch so schön findet?
Ja.
Spur 4. Nachgedacht.
Radio Kunst Kultur. Da Kinokultur stur, knurst Audiokult.
Im Radioblog auf dokublog.de wollen wir jetzt das Nachdenken über die Funktion des Rundfunks in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts etwas weitertreiben.
Und wohin?
Na, mal sehen. Zunächst in Richtung Kunst und Kultur.
Übers Kulturradio gibt's schon einen Blog. Damals waren die Radioretter am Werk.
Naja, es ist halt immer noch nicht gerettet. Wird's auch nie sein, vermutlich. Das ist ja das Schöne. Jetzt geht's also um Kulturradiokunst. Dazu hat sich Ulrich Bassange jüngst in dem Themenheft Himmelhörspiel der Neuen Rundschau geäußert und jetzt in Mehrspurradio reflektiert.
Ulrich Bassange ist Hörspielmacher, Autor, Komponist und Regisseur. Zuletzt erhielt er für Rauschunterdrückung, ein Aufnahmezustand, den Grand Prix Nova.
Das Hörspiel ist eine offene Form. Die Hörsensation, die allein den Hörer vom Fernsehapparat weglocken kann, wird realisiert von Autoren, Dramaturgen und Regisseuren. Sie sollen sich stets bewusst sein, dass sie machen können, was sie wollen, dass es für das, was sie ausprobieren wollen, keine Grenzen gibt. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Das gilt auch für das Hörspiel. Helmut Heißenbüttels Prognose der Freiheit, gestellt 1968 in seinem Horoskop des Hörspiels, scheint sich nicht erfüllt zu haben. Woher stammt das anhaltende Bemühen, das Hörspiel als Literatur zu kanonisieren bzw. mit Bestsellern zu pimpen? Hängt unsere Lieblingsgattung am Tropf des Buchhandels? Ich mache einen Realitätscheck. Beim Blättern im Halbjahresprogramm des NDR finde ich 70 Hörspiele. Gut die Hälfte, nämlich 37 Stücke, sind Adaptionen von Romanen, Erzählungen, Theaterstücken. Als Hörspielautor sehe ich das so. 37 vertane Chancen auf autonome Radiokunst oder zumindest auf speziell fürs Radio geschriebene Texte. Geld, das Hörspielautorinnen und Autoren nicht verdienen. Nüchtern gerechnet geht mehr als die Hälfte der Honorare und Tantiemen an Leute, die keine Originalhörspiele herstellen. Dafür gibt es Gründe. Arbeit mit Autorinnen und Autoren kostet Zeit. Es gilt, Talente zu entdecken und sie zu betreuen, zumal wenn sie mit dem Medium nicht vertraut sind. Verlagsrechte hingegen sind teuer, dafür aber risikolos. Bei bekannten Vorlagen wissen die Redaktionen, was sie bekommen. Obendrein stellen die Verlage ein Hörbuch auf CD oder zum Download in Aussicht. Sie rechnen sogar damit. Ihr Verkaufsmodell heißt Bestseller in Zweitverwertung, öffentlich-rechtlich finanziert. Bestseller ist das anerkannte Codewort für »Natürlich denke ich, Programmgestalterin, immer an meine Hörer« und das übersetzt sich wiederum in die Behauptung, unser geliebtes ARD, ZDF, ORF, SRF-Publikum zieht das Bewährte dem Unbekannten vor. So gestaltet der Börsenverein des deutschen Buchhandels das Rundfunkprogramm mit. Als verlagsfreier Radioautor behaupte ich, dem Originalhörspiel geht es schlecht. Die Ursachen dafür sind nicht nur in der Herrschaft der Verlage zu suchen, sondern auch im geplanten Wegfall von Sendeplätzen und im eilfertigen Kaputtsparen von Produktionsmitteln bei den Sendern. Parolen wie Kino im Kopf wurden verbreitet, die die Eigenständigkeit der Kunstform Hörspiel in Frage stellen. Die Medienkunst wurde spürbar zurückgedrängt. Im WDR kürzte man der traditionsreichen akustischen Kunst radikal den Etat. Der Tschuka-Preis für Radiokunst existiert zwar noch, aber sein Heimatsender SWR hat das Budget für die Ausstrahlung der prämierten Klangkunst gekürzt. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden ging im letzten Jahrzehnt mehrfach an Theaterbearbeitungen, was glasklar der Ausrichtung des Preises am Originalhörspiel widerspricht. Die neue Sau, die durch unser kleines Hörspieldorf getrieben wird, ist das Serial. Wir haben verstanden, die Leute wollen Geschichten, sie essen Geschichten, sie sind süchtig nach Geschichten. Und so treibt der Terror der Narration die Hörspielredaktionen vor sich her. Visueller Erlebnisersatz aus dem skandinavischen und angelsächsischen Raum, von Fachleuten festivalkompatibel gebürstet, ergießt sich in breitem Strahl über das Auditorium, gepimpt mit infernalischen Subbässen, sechskanaligem Sounddesign und saugeil angefetteten Synchronprofi-Stimmen, überwürzt mit dem bewährten Herr-der-Ringe-Musikkonzentrat als Emotion Lotion. Sind die Redakteurinnen durch solch lärmende Beschwörung der Optik taub geworden für das Wesentliche der akustischen Kunst? Die Musik der Wörter, die feinen Nuancen der Metasprache? Ich entrolle das Banner des Originalhörspiels und proklamiere folgende 8 Punkte. Erstens, das Hörspiel ist eine offene Form. Dramaturgie sollte das wieder unterstützen. Zweitens, das Hörspiel ist nicht Manuskript, sondern Klangereignis. Drittens, das Hörspiel ist keine Afterkunst des Theaters oder des Kinos. Viertens, die geschulte Stimme ist nicht die Garantin für Aufrichtigkeit, nicht einmal für Aufmerksamkeit. Fünftens, auch O-Töne garantieren keine Wahrheit, aber sie sind ein Anfang. Man hüte sich vor dem Wort authentisch. Sechstens, lieber ein gutes Feature als ein schlechtes Hörspiel. Siebtens, alle Hörspielredaktionen verzichten ein Jahr lang auf ausgebildete Sprecherinnen und Sprecher, um das Klangempfinden zu schärfen. Achtens, alle Hörspielredaktionen senden ein Jahr lang keine Literaturadaptionen und keine andere Form der Zweitverwertung von Theater, Drehbuch oder Kochbuch. Auf uns alle wartet eine eigene ekstatische Welt freier Synapsen, die sich ausschließlich der Verarbeitung akustischer Impulse hingeben, dem Orgasmus. Solchem Geschehen steht die Musik naturgemäß näher als die Literatur, die ja vom Buchstabenorgan im Gehirn verdaut wird, seit ein Mönch zum Erstaunen seiner Mitbrüder aufgehört hat, beim Lesen die Lippen zu bewegen.
Spur 1, Dokublock.
Adventszeit. Devise: Tanzt.
Eine Reise durch den Advent mit Chris Brandl. Noch 24 Tage.
Wir basteln uns einen Adventskalender. Tür 1, hallo, Tür 2, wieso, Tür 3, weil geil, Tür 4, oh je, Tür 5, ich kämpf, Tür 6, erwächst, Tür 7, wir üben, Tür 8, es kracht, Tür 9, wir freuen, Tür 10, lass gehen, Tür 11, bestell, Tür 12, kein Geld, Tür 13, man wird's hin, Tür 14, in Schürze, Tür 15, nur Wünsche, Tür 16, jetzt echt, nee, Tür 17, ich schwitz, eh, Tür 18, wer macht's denn, Tür 19, wir seufzen, Tür 20, jetzt tanz ich, Tür 21, ich kann's nicht, Tür 22, bleib artig, Tür 23, noch ein Tag, Tür 24, mehr Weinbrand.
Spur 3. Ausblick.
Ah, es geht gleich weiter. Frank Castorf. Sackfahren. Was ist denn Sackfahrendorf? Frank Castorf, Zack Farntorf, Frackfenz, Rot.
Kann man denn wirklich sagen, dass das Hörspiel auf den Hund gekommen sei?
Nun ja, so pauschal vielleicht dann doch nicht. Immerhin gibt es noch interessante Originalhörspiele, zum Beispiel eines von Henning Nass.
Einem Theatermann.
Aber er hat immerhin keine Adaption geliefert.
Immerhin, aber wie innovativ und radiophon ist das Ganze denn?
Na, ich habe ihn mal angerufen.
Hallo?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, prima, guten Tag.
Ja, der Zauberer von Ost heißt das neue Hörspiel von Henning Nass, in dem es um Frank Castorf geht, den Theatermenschen, der vor allem als Intendant der Berliner Volksbühne berühmt wurde. Ausgangspunkt, Castorf ist verschwunden, möglicherweise tot. Und ein Reporter des Südostdeutschen Rundfunks begibt sich auf seine Spur. Ist das Hörspiel eine Hommage an Frank Castorf?
Ja, also einerseits ist es eine Hommage an Frank Castorf, andererseits ist es eine für mich persönliche Abrechnung, vielleicht jetzt ein etwas harsches Wort, aber sagen wir mal ein Schlussstrich unter meine lange Zeit, die ich an der Volksbühne verbracht habe. Mhm. Und das war das dann als Ergebnis sozusagen.
Nun sind Sie ja nicht der Einzige gewesen, der an dieser Produktion eine Beziehung zu der Hauptfigur Frank Castorf hatte. Irm Herrmann, Milan Peschel, sogar der bildende Künstler Jonathan Mese ist vertreten. Die haben ja alle ihre eigenen Erfahrungen mit Castorf gemacht. Wie sind die denn mit eingeflossen? Oder war das ein vorgeschriebener Text, den sie dann einfach nur gesprochen haben? Oder kam da eigene Erfahrung mit hinein noch?
Das ist eine Mischung. Jonathan Mese, mit dem ich schon lange und ganz viel arbeite, der schafft seine Texte selber. Also dem habe ich einfach nur die Vorlage gegeben, du bist jetzt der und der. Ich nehme dich jetzt auf. Und dann geht die Maschine irgendwie los. Bei den anderen ist es so, dass sie auf der Ebene des Textes, der da stand, bei im Studio, halt anfangen, mit ihren eigenen Erfahrungen, Ideen, Erinnerungen an Volksbühne, an Castorf zu arbeiten und dies dann in den Text hineinzubringen.
Kennt Frank Castorf denn das Projekt?
Ich habe ihm das geschickt.
Und? Was sagt er dazu?
Von ihm noch keine Rückmeldung, aber von vielen anderen Beteiligten und Weggefährten und Freunden, denen ich das so halt irgendwie habe zukommen lassen.
Aber es ist kein Stück für Insider auf jeden Fall.
Nee, finde ich nicht. Mhm. Ich glaube, man kann das auch komplett losgelöst aus jedem Theaterkontext tatsächlich als märchenhafte Erzählung hören.
Genau, und das können Sie am kommenden Sonntag, dem 8. Dezember um 18.20 Uhr hier in SWR 2, Der Zauberer von Ost, Hörspiel von Henning Nass in Zusammenarbeit mit Bernhard Schütz. Vielen Dank, Henning Nass.
Ja, vielen Dank, Herr Wessels.
Naja, ich brauchte auch Geld damals. Und ich hatte auch schon immer viele Fernseher und Kühlschränke, immer schon. Weil ich habe ja diesen Ehekredit für Jungpaare so in der DDR. Und
den DDR-Realismus, den wollen die Leute kennenlernen, Herr Castorf. Da müssen wir ansetzen und an der Biografie. Also dann wird das ein ganz großes Ding. Da müssen wir hin, meine Damen und Herren. Herr Castorf, da müssen wir hin.
Hörspiel kann wie eine Vivisektion sein. Man sieht den Menschen dann ganz anders.
Spur 1, Dokublock.
Lügenzeit. Leugne Zeit, gezielt neu.
Wenn Kinder erfahren, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt,
dann wird's schwierig, hat Andrea Rothenburg erfahren.
Ich mag diese Lieder auch nicht so gerne singen. Also ich glaube schon und finde Weihnachten auch schön. Nur ich finde auch, dass die Zeit der Lügen ist und ich mag es nicht so gern. Ich finde das also verlogen, weil den Weihnachtsmann gibt es ja eigentlich nicht richtig. Und da passieren ja ganz viele Feiertage und die haben ja eine Bedeutung, darin glaube ich auch. Aber dass jetzt der Nikolaus oder der Weihnachtsmann jetzt wirklich gibt, das glaube ich nicht so doll.
Ja, also ich finde auch, dass man den Kindern auch, sage ich, die Wahrheit erzählen soll, weil viele Eltern sagen das auch, weil es jeder gesagt hat. Und wenn man gleich sagen würde, ja, ich gebe dir die Geschenke, dann würde es auch gar nicht in diese Lüge reinkommen. Und ja.
Also ich war auch nicht so groß enttäuscht, weil ich dachte auch, dass es den nicht so doll gibt. Und ich glaube eigentlich auch noch schon ein bisschen, schon noch an den Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ja.
Das jüngste Gerücht.
Dass es den Weihnachtsmann gibt, ist also ein Gerücht, finden die Kinder.
Aber ich finde Gerüchte ja was Schönes.
Echt? Und warum?
Wegen dem Körnchen Wahrheit, was wir immer darin vermuten. Das regt die Fantasie an.
Mhm, naja.
Na, jedenfalls hat sich der Medienjournalist Steffen Grimberg umgehört nach dem jüngsten Gerücht.
In München hat am vergangenen Wochenende die 12. internationale Klima- und Energiekonferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie stattgefunden. Und so erstaunliche Erkenntnisse wie 11 Tatsachen, die man wissen muss, um nicht an den menschengemachten Klimawandel zu glauben, geliefert. Das Institut kürzt sich EIKE ab, was ehrlich gesagt für alle Trägerinnen und Träger des Namens eine Beleidigung ist. Die Zwanghaftigkeit, mit der hier der menschengemachte Klimawandel geleugnet wird, könnte man rührend finden, wenn es leider nicht immer noch genug Menschen gäbe, die diesen Quatsch glauben. Wissenschaftlich verbrämte Desinformation hat Konjunktur. Wir erinnern uns noch gut an den Lungenfacharzt, der mit ein paar Getreuen für rund 2 Wochen argen, aber völlig unbegründeten Zweifel in Sachen Gefahr durch Feinstaub im Straßenverkehr säen konnte. Eine krude Behauptung wurde da wie ein einziger Eiswürfel hingeschmissen und auch hochseriöse Medien sprangen begeistert drauf, rutschten aus und schlugen der Länge nach hin. Unsere Klimawandler operieren derweil mit langen Formeln, die angeblich mathematisch nachweisen, dass der CO2-Gehalt in der Luft eine Folge und Auswirkung der Temperaturen bzw. des Temperaturanstiegs sei und deswegen natürlich nicht deren Ursache sein könne. Das Perfide an solchen Zirkelschlüssen ist, dass sie etwas mühseliger zu widerlegen sind als die früher auch mal gern von EIKE kolportierte Story, Edward Snowden habe zugegeben, dass Global Warming, also die Erderwärmung, eine Erfindung der CIA sei. Dass dieser im wahrsten Wortsinn heiße Scheiß von einer komplett und ausschließlich Gaga-Meldung verbreiteten US-Homepage namens World News Daily Report stammt, geschenkt. World News Daily Report berichtet aktuell übrigens darüber, dass ein Pharmakonzern in Irland versehentlich tonnenweise Viagra in einen Fluss eingeleitet hätte, weshalb Irlands Schafe vor lauter Gerammel gar nicht mehr zum Blöken kommen. Mittlerweile sind die Klimawandelskeptiker in ihrer Argumentation subtiler. Beliebt ist hier vor allem das Gerücht, die wissenschaftlichen Untersuchungen über den Anstieg der Temperaturen seien fehlerhaft bzw. unvollständig. Ihr Argument? Hier würden nur die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorliegenden Messreihen berücksichtigt. Es gäbe aber wesentlich frühere Messungen, die schon vor der Industrialisierung einen Temperaturanstieg zeigten. Dass diese allerdings nur vereinzelt vorliegen und ihre wissenschaftliche Belastbarkeit höflich formuliert umstritten ist, fällt unter den Tisch. Einer konstruktiven Debatte, was dabei Fakten und Fiktionen sind, wird mit dem nächsten Gerücht ausgewichen. Man könne in Deutschland ja leider nun mal nicht mehr alles sagen. Die Political Correctness, Sie wissen schon. Also bleibt man lieber im wohligen Silo der eigenen Filterblase und fühlt sich angenehm als Opfer. Dabei kommt gerade das genaue Gegenteil der Realität schon näher. Man kann in Deutschland nämlich nicht nur weiterhin so ziemlich alles sagen, sondern mittlerweile auch ziemlich unbegrenzt verbreiten. Und das sorgt dann zwangsläufig wieder für eine ziemliche Unübersichtlichkeit, aus der sich prima neue Gerüchte drechseln lassen. Wer seine eigenen Überzeugungen dann von einer unabhängigen Überprüfung fernhält, mag sich im Recht wähnen und sich in das wohlige Gefühl namens »Es wird immer schlimmer« gruseln. Um es klar zu sagen, das Gemotze über eine angeblich unsere Freiheit einengende Political Correctness soll nur davon ablenken, dass die eigenen Argumentationen schlicht Stuss sind und einer fairen, faktenorientierten Debatte nicht standhalten würden. Damit es hier keine Missverständnisse gibt, Stuss ist dabei selbstverständlich erlaubt, gerade weil es Meinungsfreiheit gibt. Das Recht auf die eigene Meinung bedeutet aber gerade nicht das Recht auf eigene Fakten. Das gibt es nämlich nicht.
Das war die Dezemberausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Miriam Baumert, Ulrich Bassange, Andreas Bernhard, Chris Brandl, Christian Klaus, Steffen Grimberg, Anja Mauruschat, Henning Nass, Andrea Rothenburg, Katrin Zipse, Christine Werner und Wolfram Wessels. Im Januar starten wir mit dem Thema Startrampe. Ob Ihnen dazu wohl was einfällt? Startrampen gibt es für die Raketen und andere Flugobjekte. Was haben Sie als Startrampe für Ihre Ideen benutzt? Wohin starten Sie im neuen Jahr? Heben Sie ab? Und wie klingt das? Wir sind gespannt, was Sie auf dokublog.de stellen. Übrigens ist auch der nächste Kurzdoku-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Docker-Festival in Sicht. Thema dieses Mal, wann, wenn nicht jetzt? Auch da können Sie schon Einreichungen hochladen auf dokublog.de.
Genau. Es lohnt sich, wie immer.
Gut.